Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, heute hier bei euch zu sein. Eigentlich, muss ich gestehen, war die Terminplanung für dieses Jahr schon fertig. Eure Anfrage kam, glaube ich, Anfang August oder so. Und dann habe ich zu meinen Mitarbeitern gesagt, Koblenz mache ich. Seht zu, dass er einen Termin findet und das mache ich. Und ich freue mich wirklich sehr, heute hier zu sein mit euch, weil es interessant ist, gemeinsam auf die Suche zu gehen und Jesus nachzufolgen und zu schauen, welche Wege er in unserem Leben segnen will. Das ist eigentlich, was wir machen als Christen, mit Jesus unterwegs zu sein und zu schauen, welche Wege er in unserem Leben segnen will. Und für mich ist das seit circa 12 Jahren der Weg zu den Armen. Ich weiß gar nicht, wann ich hier war. Ich glaube, es ist fast 3 Jahre her. Jedenfalls hat sich viel getan in eurer Gemeinde. Ich habe gerade mit Staunen den ganzen Bereich gesehen, den ihr für die Kinder gebaut habt. Super, richtig cool. Ganz nebenbei, aus meinen Erfahrungen, wenn ich in den Ländern, in allen Kontinenten unterwegs bin, die Gemeinden, die etwas für Kinder und Jugendliche tun, sind die Gemeinden, die wachsen. Weil sie, und ihr nennt ja euer Opfer Investition, aber das hat ja nur mit Geld zu tun, ihr investiert viel, viel mehr, nämlich in das Leben von Kindern und Jugendlichen, und das wird ein großer Segen sein. Bei mir ist auch was Neues in der Zwischenzeit geschehen, und zwar ein Buch, das habe ich euch mitgebracht. Dieses Buch heißt Der Sehendmacher, wie Jesus mein Herz und meinen Weltblick veränderte. Und ich habe es letztes Mal erzählt, als ich hier war, 45 Jahre meines Lebens habe ich mich überhaupt nicht um Arme gekümmert, gar nicht. Was nicht heißt, dass ich nicht engagiert gewesen sei. Ich war sehr engagiert, aber halt überwiegend in Evangelisation und nicht in konkreter Hilfe für die Armen. Und der Untertitel heißt, wie Jesus mein Herz und meinen Weltblick veränderte. Und in diesem Buch fange ich original bei Adam und Eva an und zeige, wie Armut überhaupt in die Welt gekommen ist und was Jesus von uns heute möchte, was wir tun können, um Armut zu beseitigen. Und es liegt dort hinten an dem Compassion-Tisch. Ich lade ein, es zu lesen. Ich war vor kurzem in Kenia und habe dort mit Leitern von Gemeinden zusammengesessen. Und am Ende unseres Treffens habe ich die gefragt, hier, ihr wisst, ich komme aus Deutschland. Wir sind erstmal reich in Deutschland. Und ich treffe dort immer wieder in Gemeinden viele Christen. Habt ihr eine besondere Botschaft? Was soll ich den Christen sagen? Und das war in einem Slum und ich habe erwartet, die haben jetzt so eine To-Do-Liste und geben mir eine Liste mit. Und ganz oben steht drauf, helft uns. Und darunter, ihr wisst doch, wie wir leben müssen. Könnt ihr uns nicht Geld schicken? Nichts von dem, nichts. Die Christen in dem Slum sagten mir, Steve, wenn du zurück nach Deutschland kommst und Gemeinden besuchst, sag ihnen bitte dieses eine. Sie sollen Jesus nachfolgen und tun, was er ihnen sagt. Und deshalb bin ich so gespannt auf den heutigen Gottesdienst, denn der Sehendmacher kann auch unsere Augen öffnen. Und ich hoffe, dass für den einen oder anderen heute Morgen tatsächlich ein Augenöffner da ist. Dieser Gottesdienst hat ein Thema, und zwar das Thema Hoffnung. Und zur Einstimmung in die Predigt schauen wir gerade mal einen kleinen Trailer. Wenn ich zwischendurch immer mal was trinke, dann liegt das an meinem trockenen Mund. Nehmt das immer als Denkpause für das, was ich vorher gesagt habe. Es gibt so bestimmte Stichworte, die bringen euch sofort in Bewegung. Wenn ich jetzt zum Beispiel nach da hinten schaue und würde jetzt laut Feuer rufen, dann wären die Ersten, die sich schon umdrehen, die anderen, die versuchen zu riechen, ob hier irgendwo Qualm ist oder sonst etwas. Und es würde etwas in uns auslösen. Einige ganz Ängstliche würden vielleicht schon aufspringen und schon den Weg nach draußen suchen. Worte, die uns sofort zum Handeln bringen, sofort in Bewegung setzen. Das Wort Hoffnung ist nicht so ein Wort. Sondern das Wort Hoffnung lässt uns eher so ein bisschen skeptisch sein. Ja? So, naja, es bleibt ja nur noch die Hoffnung, mal schauen, was da rauskommt. Oder wir sagen, naja, dann wollen wir mal das Beste hoffen. Das heißt, wir gehen mal davon aus, dass die Sache gut ausgeht. Es gibt auch bestimmte Dinge, auf die hoffen nur völlige Optimisten, zum Beispiel auf einen Lottogewinn. Manche von diesen Optimisten geben nie ihren Lottoschein ab, träumen trotzdem immer vom Lottogewinn. Wir sind ja hier in Koblenz, ich weiß nicht, gibt es irgendwelche FC Köln-Fans hier? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir sehen uns in der zweiten Liga. Egal, jedenfalls, Fußballfans kennen das. Ja, hoffen, jeden neuen Spieltag hoffen wir. Und das nicht nur beim Fußball, sondern wir erleben auch in unserem Leben Situationen, wo tatsächlich nur noch ein Fünkchen Hoffnung da ist. Das heißt nicht, dass die Situationen schlecht ausgehen, sondern dieses Fünkchen Hoffnung kann zu einem Feuer der Hoffnung werden. Die großen Kennzeichen von uns Christen sollen sein, drei, habt ihr sie? Glaube, Liebe, Hoffnung. So heißt es im Korintherbrief. Paulus schreibt das den Leuten. Am Ende bleiben Glaube, Liebe, Hoffnung. Und die Liebe ist das Größte. Der Glaube stärkt uns. Aber was um alles in der Welt soll die Hoffnung in diesem Triumvirat? Liebe Größte, Glaube Stärkste, was ist die Hoffnung? Die Hoffnung ist der Sauerstoff, der uns am Leben hält. Ohne diesen Sauerstoff kann keiner von uns leben. Und vielleicht wird uns die Bedeutung von Hoffnung erst dann deutlich, wenn wir uns mal das Gegenteil anschauen, nämlich Hoffnungslosigkeit. Schon mal jemand hier erlebt, Hoffnungslosigkeit? Da wird es auf einmal ziemlich duster im Leben und zwar direkt. Folgen: Depression, Orientierungslosigkeit, fehlende Antriebskraft, keinen Bock auf nichts, Schlafstörungen, zählen bis drei, manchmal auch bis halb vier, körperliche Überlastung und vieles mehr. Das sind alles Zeichen von Hoffnungslosigkeit. Und Hoffnungslosigkeit geht immer zusammen mit keiner Perspektive haben. Keine Perspektive haben. Man verliert auf einmal den Glauben, dass die Zukunft noch irgendetwas Positives für uns hat. Das ist Hoffnungslosigkeit. Hoffnung dagegen kann die Antriebsfeder für viele positive Dinge sein. Wir haben ja gerade in der Gebetszeit gehört von jemandem, der morgen sein Vorstellungsgespräch hat. Wenn du da reingehst und du hoffst, die Stelle zu bekommen, wirst du völlig anders in das Gespräch reingehen, als wenn du sagst, ach, da sind 150 Bewerber, ich habe da eh keine Chance. Deshalb hoffe, dass du der Beste bist von den 150 und du kriegst den Job. Vor 2 Jahren hat die Universität Marburg sitzt Compassion, wir haben zwar nichts mit der Uni zu tun, aber manchmal machen die ganz gute Dinge. Die Universität Marburg hat eine Untersuchung gemacht und zwar mit Herzpatienten. 124 Kranke wurden in dieser Studie befragt. Und zwar war die Frage, kann man sich mental, also gedanklich, auf eine Herz-OP vorbereiten und welche Auswirkungen hat das? Und zwar haben die das so gemacht, die Ärzte, dass sie die eine Hälfte, also ungefähr 62,5 Patienten, die haben sie gefragt, wenn eure OP vorbei ist, was wollt ihr dann machen? Die eine wollte ihren Garten jäten, Unkraut jäten, die andere wollte eine Weltreise machen, der dritte hat gesagt, ach, wenn ich aus dem Krankenhaus komme, kurze Zeit zu Hause und dann steige ich in den Beruf wieder ein. Und die andere Hälfte, denen haben die gar nichts gesagt, sondern sie haben die einfach so mit ihren Sorgen und Ängsten sich selbst überlassen. nach der OP, haben die beiden Gruppen wieder untersucht. Und interessanterweise haben alle Patienten, die sich was vorgenommen haben und die positiv in diese Operation reingegangen sind und die Hoffnung hatten für die Zeit danach, hatten einen viel besseren Heilungsverlauf. Und der Professor, Psychologe Winfried Rief, sagte, wenn man so will, haben wir die Kraft der Hoffnung gemessen. Wissenschaftlich gemessen, die Kraft der Hoffnung. Hoffnung hat immer positive Auswirkungen in deinem Leben. Und die Botschaft von Jesus ist eine Botschaft der Hoffnung. Und Paulus spricht einmal im Neuen Testament von dem Gott der Hoffnung. Das heißt, ohne Gott gibt es keine zukunftstragende Hoffnung. Er ist der Erfinder der Hoffnung. Und so steht der christliche Glaube ganz im Zeichen dieser Hoffnung. Und die Hoffnung zieht sich durch die ganze Bibel. Wenn ihr die lest, ihr werdet immer wieder auf Begebenheiten, Geschichten, Impulse stoßen, die euch Hoffnung vermitteln. Das gilt selbst dort, wo man vielleicht auf eine Geschichte trifft, die erstmal ganz negativ ist. Die vernichtende Sintflut war eine Geschichte der Hoffnung, auch wenn die Leute da ertrunken sind oder sich reichlich nasse Füße abholten. Am Ende dieser Geschichte steht der Regenbogen, das Zeichen der Hoffnung schlechthin. Auch andere Untergangsszenarien im Alten Testament waren immer dazu da, Hoffnung zu verbreiten. Wer die ganz alten Geschichten kennt, weiß, dass das Volk Israel mal in Ägypten war. Die waren als Sklaven dort. Aber Gott hatte schon die Befreiung im Sinn. Er wollte nicht, dass die als Sklaven leben müssen. Er hatte die Befreiung im Sinn. Und auch, wer die Geschichte Israels ein bisschen nachvollzieht, die war ja sehr wechselhaft. Ja, im Grunde immer, wir folgen dir Gott, und dann hatten sie keine Lust mehr und dann mussten sie mal 40 Jahre durch die Wüste latschen und danach haben sie gedacht, ist vielleicht doch ganz gut, Gott zu folgen. Aber am Ende steht immer die Hoffnung und das zieht sich durch die ganze Bibel. Auch im Neuen Testament, denn Jesus ist die Hoffnung in Person für uns alle. Und deshalb hat er auch eine Botschaft der Hoffnung und der Gnade. Wisst ihr, was Gnade heißt? Ganz einfach, Gnade heißt, du darfst nochmal. Gnade heißt, du darfst nochmal. Und diese Hoffnung auf ein neues Leben, die Hoffnung, dass ich nochmal anfangen darf, dass ich etwas nochmal und nochmal und nochmal und nochmal tun darf, die vermittelt Jesus in unserem Leben. Und dabei ist Hoffnung kein warmes Wischi-Waschi-Gefühl, so für die besonders Emotionalen unter uns. Hoffnung ist auch kein emotionaler Trick, um uns auf bestimmte Bahnen zu lenken, sondern Hoffnung kann die Basis unseres Lebens sein, oder neu werden, weil die Zusagen Gottes sich erfüllen. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, dass die Mitarbeiter, die an einem Gottesdienst beteiligt sind, sich immer vor dem Gottesdienst treffen, hinter der Bühne. Heute war da interessanterweise so ein kurzer Impuls zum Thema Treue. Weil Gott treu ist. Weil er möchte, dass wir auf ihn unsere Hoffnung setzen. Und das sollen wir als Christen tun. Und wer hofft, erwartet, dass Gott Gutes in seinem Leben geschehen lässt, völlig egal, wie die Situation ist. Völlig egal. Glaubst du das? Glaubst du das? Ist hier irgendeiner im Raum, der es glaubt? Das ist gut. Das ist gut. Denn das kann man nicht nur in Theorie. Das muss man tatsächlich im konkreten Alltag durchleben. Und wenn die Lebensumstände belastend sind oder katastrophal, dann brauchen wir Hoffnung. Denn ohne diese Hoffnung können wir unser Leben nicht meistern. Und ohne auf Gott zu hoffen, wie gesagt, der Ursprung der Hoffnung, können wir nicht leben. Hoffnung hilft uns gerade auch in schwierigen Situationen. Und Hoffnung zeigt uns, dass es gar nicht so wichtig ist, wie wir momentan sind, sondern viel wichtiger ist, wo wir sein werden. Und das kann was völlig anderes sein. Von daher, Gott ist Hoffnung. Jesus ist die Hoffnung. Er möchte, dass wir Hoffnung in unserem Leben haben. Vielleicht gerade dann, wenn wir in sehr schwierigen Situationen sind. Aber Hoffnung, das ist das Schwierige damit, gibt es nicht in der Vorratskammer. Hoffnung muss immer wieder neu in unser Leben kommen, immer wieder neu gepflegt werden. Immer wieder muss man sich auch dazu entscheiden, zu hoffen, entgegen allen Umständen. Denn Hoffnung schaut über den Horizont hinaus. Jetzt werde ich ihr sagen, hör mal, du bist doch so einer, der für Arme spricht. Da war jetzt gar nichts dabei. Kommt jetzt. Denn gilt das auch für Arme? Gilt diese Hoffnung auch für Arme? Interessanterweise, wenn wir bei Compassion, wir arbeiten ja in Patenschaften, 1:1 Patenschaften, ein Kind aus Armut verbinden wir mit einem Kind, mit einem Erwachsenen oder einem, manchmal auch mit Kindern aus dem reichen Land, fördern den Kontakt, der aus dem reichen Land betet für das Kind, schreibt Briefe, schickt Geld, sodass das Kind in extremen armen Verhältnissen versorgt wird. Wisst ihr, was das Prinzip von Compassion ist? Wir sehen nie, in welcher Situation das Kind lebt. Das kann im allerletzten Dreckloch leben, das sagt nichts über den Wert dieses Kindes aus. Wir sehen immer das Potenzial. Wir sehen immer, was kann Gott aus diesem Leben machen. Völlig egal, wie das im Moment aussieht. Gilt diese Hoffnung auch für Menschen in Armut? Vielleicht für die 400 Millionen Kinder, die in extremer Armut weltweit aufwachsen müssen. Gilt diese Hoffnung auch für verzweifelte Mütter wie die Mutter aus Liberia, die über ihre Situation einmal sagte, wenn mein Kind abends Hunger hat, dann sage ich ihm, es solle noch ein bisschen warten, der Reis müsse noch kochen und ich sage es ihm so lange, bis es einschläft, denn es gibt keinen Reis. Der südafrikanische evangelische Bischof Desmond Tutu hat einmal gesagt, die Hoffnung ist in der Lage zu sehen, dass es Licht gibt, trotz all der Dunkelheit. Hoffnung ist in der Lage zu sehen, dass es Licht gibt, trotz all der Dunkelheit. Für viele Kinder und Jugendlichen und ihre Familien, die in extremer Armut leben müssen, ist es unmöglich, dieses Licht der Hoffnung zu sehen. Da ist kein Strohhalm, den sie ergreifen können. Da ist kein Licht im Dunkel. Das Leben ist für sie ohne Hoffnung. Bis zu dem Zeitpunkt, wo Gott hineinkommt. Bis zu dem Zeitpunkt, wo Jesus sein Licht anknipst. Und dann ist Gott größer als alle Hindernisse. Gott ist größer als die extremste Armut. Jesus lässt über den Horizont eines Slums hinaus sein Licht scheinen. Und das kann passieren, und das passiert auch millionenfach im Leben von Kindern und Jugendlichen. Als ich vor kurzem in Kenia war, da gibt es drei große Slums. Der größte ist Kibera. Ein Tal voller Blechhütten, die Straßen haben keinen Namen, die Gassen sind wie Rattengänge, es stinkt bestialisch und dort leben circa 1 Million Menschen. Und dann gibt es zwei Slums, Korongocho und Matare, die langsam so aufeinander zuwachsen. Und ich habe in Matare eine Pfingstkirche besucht, die haben ihr Gemeindehaus auf einer Müllkippe gebaut. und die Müllkippe war noch da. Also man geht aus dem Gottesdienst, müsst ihr euch so vorstellen, ihr geht hier raus und der ganze Parkplatz, wo unsere schönen Autos stehen, Müllkippe. Es stinkt bestialisch und man geht aus der Kirche in den Müll. Und Matare ist ein wirklich dunkler Ort. Dort herrscht Gewalt, Prostitution, Drogenhandel, Bandenkriminalität. Und diese Gemeinde kümmert sich um circa 300 Kinder in diesem Slum. Und der Pastor Joel erzählte mir, dass 150 Erwachsene aus seiner Gemeinde es inzwischen aus dem Slum rausgeschafft haben. Aber die sind jeden Sonntag wieder da zum Gottesdienst. Und dann habe ich gefragt, sag mal, die haben es doch hier aus dem Slum rausgeschafft. Warum sind die denn jeden Sonntag wieder in deinem Gottesdienst? Und dann sagte er, die sind hier als Hoffnungszeichen für die anderen. Die sind hier als lebende Beispiele. Interessanterweise hat diese Gemeinde eine Schule gebaut. Und die Gemeinde hatte mit dem Stadtrat aus diesem Slum schon Jahre verhandelt, ob sie nicht die Müllkippe kaufen können. Und dann haben die Leute vom Stadtrat gesagt, ne, ihr seid fromm, ihr glaubt an diesen Gott, ne, braucht da gar nicht drüber nachdenken. Wird nicht passieren. Und dann hat die Gemeinde unter anderem mit Spendengeld aus Deutschland, worauf ich sehr stolz bin, eine Schule gebaut. Und bei der Einweihung der Schule war ich jetzt im Frühjahr und ich komme dahin und die Müllkippe ist weg. Und da sind auf einmal Fundamente ausgehoben. Und die fingen an, Zement da rein zu gießen. Und dann frage ich den Pastor, was ist denn hier passiert? Hat irgendein Investor hier die Müllkippe? Nein, die gehört uns jetzt. Was passiert ist, ist, als sie die Schule gebaut haben, kamen die Leute von der Stadt und haben gesagt, ihr tut was für unsere Kinder, wir tun etwas für euch, ihr kriegt die Müllkippe geschenkt. Und so wird dort jetzt ein neues Gemeindehaus entstehen. Hoffnung. Ich kann mir kaum etwas Besseres vorstellen als eine christliche Gemeinde, die auf einer Müllkippe gebaut ist, die keine Müllkippe mehr ist. Das gibt Hoffnung. Ein anderes Beispiel aus Uganda. Ich habe vor einiger Zeit, und ich lerne viele Menschen kennen, wenn ich in den Ländern unterwegs bin, ich setze mich immer in die Hütten und spreche mit denen und sage, erzählt mir aus eurem Leben. Aber in Uganda habe ich die ärmsten Menschen kennengelernt, die ich jemals gesehen habe. Wir waren in einer Gemeinde und so ein Compassion-Kinderzentrum hat immer 300 bis 500 Kinder und wir haben mit denen Fußball gespielt und fangen und nachlaufen und blinde Kuh beigebracht und was weiß ich was alles. Am Ende des Tages kam der Pastor auf die Idee und sagte, hat jemand von euch Lust, eins dieser Kinder mit nach Hause zu bringen, nach Hause zu begleiten? Und da meine Frau und ich, wir haben vier inzwischen erwachsene Mädchen, darunter Zwillinge, und mir waren zwei kleine Jungen aufgefallen, Zwillinge. Die waren so in der ersten Reihe, vielleicht 3 Jahre alt, hatten so richtig Hungerbäuche. Und ich habe gesagt, ich gehe mit den Zwillingen. Und so haben Legion und Rogers mir erlaubt, sie nach Hause zu bringen. Eigentlich war es andersrum. Sie haben mich in ihre Welt mit hineingenommen. Und dann saßen wir oben auf dem Plateau, mussten so einen kleinen Berg hochgehen, oben auf dem Plateau waren 2 Hütten. Und vor der einen Hütte saßen die Eltern von den Zwillingen. Und ich habe mich einfach dazugesetzt. Und so habe ich Rüdia, die Mutter, und Fred, den Vater, kennengelernt. Und ich habe gesagt, Rüdia, erzähl mal aus deinem Leben, wie geht's euch? Rüdia erzählte, dass sie genau 2-mal pro Woche überhaupt was zu essen haben. 2-mal. Und als ich sie fragte, was macht ihr denn die übrigen Tage, was macht ihr denn bei den übrigen Mahlzeiten, zeigte sie auf die Blätter der Bäume und sagte, wir essen die Blätter der Bäume, um unsere Mägen in Gang zu halten. Wasser holte sie immer 500 Höhenmeter den Berg runter in einem komplett verdreckten Wasserloch, aber nur wenn diese Quelle nicht versiegt war. Meistens war sie versiegt. Und da musste sie mehrere Kilometer gehen, um überhaupt Wasser für die Familie zu besorgen. Und der Vater der Familie, Fred, der erzählte, dass er Bauarbeiter sei. Er könnte Häuser bauen. Und er erzählte, dass er jeden Morgen ins benachbarte Dorf geht, sich dort auf den Marktplatz stellt und darauf wartet, dass einer vorbeikommt und ihm Arbeit gibt. Und dann sagte er, das geschieht genau 5-mal pro Monat im Durchschnitt. Und auf meine typisch deutsche, völlig blöde, flachsige Frage, na Fred, was verdient man denn hier so auf dem Bau in Uganda? Sagte er, dass er für 10 Stunden harte Arbeit genau umgerechnet 1 US-Dollar bekommt. Das heißt, diese Familie hatte pro Monat 5 US-Dollar im Durchschnitt als Einkommen für alles. Die UN definiert extreme Armut, dass das Menschen sind, die weniger als 1,80 Dollar pro Tag zur Verfügung haben für alles, was schon irre wenig ist. Diese Familie hatte 5 US-Dollar im Monat. Jetzt wusste ich, die Zwillinge gehen zur Gemeinde. Und deshalb war ich davon ausgegangen, dass die Eltern vielleicht auch Christen sind. Und aus einem Impuls heraus habe ich folgende Frage gestellt. Wenn Jesus jetzt in Person hier vor euch stünde und ihr hättet eine Frage an ihn, welche Frage wäre das? Rüdiger, die Mutter, musste nicht lange überlegen. Sie sagte sofort, wenn Jesus jetzt hier vor mir stünde, würde ich ihn fragen, ob er mit der Art und Weise, wie ich ihm nachfolge, zufrieden ist. Keine lange To-Do-Liste, keine Wunschliste. Und ich dachte, ich habe mich verhört. Und ich sagte, Rüdiger, kannst du das nochmal sagen? Ich glaube, das ist ein Übersetzungsfehler. Und sie sagte genau dasselbe. Wenn Jesus hier vor mir stünde, würde ich ihn fragen, ob er mit der Art und Weise, wie ich ihm nachfolge, zufrieden ist. Und dann habe ich mich an den Vater gewandt, habe gesagt, hör mal Fred, komm, hier unter Männern, was ist dein Wunsch? Was wäre deine Frage an Jesus? Und dann sagt Fred, Steve, wenn Jesus jetzt hier vor mir stünde, ich hätte überhaupt keine Frage an ihn. Ich würde ihn an die Hände fassen und dann würden wir tanzen. Gibt es einen schöneren Ausdruck für Hoffnung, als wenn wir tanzen? Dem Apostel Petrus scheint die Bedeutung der Hoffnung auch bewusst gewesen zu sein, als er den Lesern seines Petrusbriefes schrieb, seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt. Seid stets bereit, jedem Frage und Antwort zu stehen über die Hoffnung, die euch erfüllt. Ja, liebe Leute, wenn wir mal in unser Leben schauen, wenn andere uns fragen, wie es uns geht, von was reden wir? Reden wir von unseren Wehwehchen? Reden wir von dem, was wir nicht haben? Reden wir von irgendwelchen unerfüllten Wünschen? Ich glaube, in Deutschland ja. Aber die Bibel fordert uns auf, von der Hoffnung zu reden, die wir haben, die uns erfüllt. Wisst ihr, ich habe so einen kleinen Verdacht. Ich habe so einen kleinen Verdacht, dass der Grund, warum wir als Christen in Deutschland so wenig davon sprechen, eigentlich ist, dass uns die Hoffnung gar nicht erfüllt. Oh ja, wir haben die in unserem Leben an irgendeinem versteckten Platz in unserem Herzen, ist auch noch so ein bisschen Hoffnung. Aber sie erfüllt uns nicht. Aber wenn Jesus unser Herz ausfüllt, dann tut er das auch mit seiner Hoffnung. Dann tut er das mit seiner Liebe. Dann tut er das mit dem Glauben. Und deshalb hat Paulus recht, wenn er sagt, Glaube, Liebe, Hoffnung. Das ist das Fundament für uns Christen. Wir sehen oft nur unsere Defizite. Dabei ist das überhaupt nicht notwendig. Ja, ich bin überzeugt, Jesus sitzt manchmal im Himmel und schüttelt nur den Kopf über uns und sagt, wann werden sie es endlich verstehen? Wann raffen die das da endlich? Dass ich ihnen Hoffnung gebe, dass sie frei leben können, dass sie locker drauf losleben können, weil sie mir nachfolgen, weil sie mich lieben. Jesus hat unserer Welt eine Botschaft der Hoffnung gebracht. Und weil Jesus von den Toten auferstanden ist, können wir tatsächlich auf ein neues Leben hoffen. Und zwar nicht erst dermal eins, irgendwann in der Zukunft wird es besser. Nein, Theologen sagen im Hier und Jetzt, das heißt heute, hier, in deinem Leben, kann die Hoffnung sich ausbreiten. Und er will uns Hoffnung schenken. Und zwar nicht nur auf ein Leben nach dem Tod. Anderes kleines Geheimnis, was ich festgestellt habe. Ich glaube, wir haben zu viele Christen in Deutschland, die meinen, dass mit ihrer Bekehrung alles erledigt ist. Die denken, Ticket gelöst für Himmel, alles klar. Mit der Entscheidung, Jesus nachzufolgen, geht es erst los. Deshalb heißt mein Buch auch der Sehendmacher, weil er uns von der Blindheit und unseren blinden Flecken befreien will, hin zu Sehenden machen möchte. Und zwar nicht nur Leute, die sich selbst und ihre Situation klarer sehen, sondern Leute, die auch aufmerksam sind für das Leben der anderen und für deren Situation. Jesus ist der Inbegriff der christlichen Hoffnung. Und das wurde schon im Alten Testament ausgedrückt. Die Psalmdichter, das waren ja die Worship-Leiter des Altertums. Psalm 39, Vers 8. Worauf kann ich da noch hoffen? Herr, du allein bist meine Hoffnung, steht da. Und im Psalm 62, Vers 6. Nur bei Gott komme ich zur Ruhe. Er allein gibt mir Hoffnung. Jesus will uns, Jesus will dich ermutigen zu hoffen. Gegen allen Augenschein zu glauben und über den Horizont hinaus zu schauen. Und das gilt nicht nur für unser eigenes Leben, sondern weil Jesus uns Hoffnung gibt, können wir zu Hoffnungsträgern für andere werden. Hier in Koblenz, an deinem Arbeitsplatz, in deiner Schule, an der Uni, überall wo du bist, du kannst ein Hoffnungsträger für andere werden. Aber darüber hinaus auch weltweit. Wenn wir Hoffnung haben, dann können wir auch Hoffnung weltweit verbreiten und für andere zum Hoffnungsträger werden. Und dazu möchte ich euch einladen. Viele haben hier schon sich eingeklinkt und durch eine Patenschaft sind sie zu Hoffnungsträgern geworden. Alle anderen lade ich heute herzlich dazu ein. Was das bewirken kann im Leben eines Kindes oder Jugendlichen, dazu habe ich euch zum Schluss noch einen kleinen Film mitgebracht. Wir können zu Hoffnungsträgern für arme Menschen werden. Und am besten fangen wir bei den Kindern und Jugendlichen an. Die junge Frau, von der der kleine Film gleich handelt, heißt Angeline. Ich habe sie getroffen in Cebu, auf den Philippinen, auf einer der 7368 was auch immer Inseln, mitten in einem Rotlichtviertel. Die Gemeinde, die sich da um die Kinder und Jugendlichen kümmert, haben 600 Kinder und Jugendliche in dem Kinderzentrum, überwiegend junge Frauen und Mädchen, deren Mütter fast durchweg alle Prostituierte sind. Und als ich die Projektleiterin, auch wieder so typisch blöd deutsch, aber so bin ich halt mal, gefragt habe, hör mal, komm, sag mal ehrlich, wie viel von diesen Mädchen werden trotzdem in der Prostitution landen? Da schaute sie mich ganz entrüstet an und sagte, keine einzige, keine einzige. Und das ist life-changing. Das sind Life-Changer. Wenn etwas, was über Generationen in Familien geschehen ist, auf einmal sich ändert. Und dazu können wir beitragen. Bitte den Film und danke für eure Aufmerksamkeit.